Hallo und herzlich willkommen in der Ich-Werkstatt Komfortzone, dem Podcast für Kopfmenschen, die sich mehr innere Ruhe wünschen. Ich bin Anna Püschböck und ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Zufriedenheit und Gelassenheit im Alltag. Mach's dir gemütlich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in deiner Komfortzone. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du es wahrscheinlich schon, dass ein erholsamer Schlaf das wichtigste Regenerationswerkzeug unseres Körpers ist. Gut zu schlafen macht uns belastbarer, stärkt unser Nervenkostüm und hilft uns dabei, die Herausforderungen von Familie, vom Job und einfach von unserem oft dichten Alltag viel besser bewältigen zu können. Und ich finde, das ist Grund genug dafür, sich gut um den eigenen Schlaf zu kümmern. Das hat sich wahrscheinlich auch die World Sleep Society gedacht, eine internationale Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Thema Schlafgesundheit und wie wichtig das für unsere körperliche und mentale Gesundheit ist, gut zu schlafen, mehr ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und diese World Sleep Society hat oder ruft jährlich den sogenannten World Sleep Day auf. Der findet immer im März statt, am Freitag vor der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Finde ich ganz lustig. Und heuer ist dieser World Sleep Day am 14. März. Das heißt, falls du diese Podcast-Folge pünktlich zum Erscheinungstermin hörst, dann ist das morgen. Und ich habe das zum Anlass mir genommen, um in der heutigen Podcast-Folge klarerweise über das Thema Schlafgesundheit einmal wieder zu sprechen. Du weißt ja vielleicht auch, dass es schon einige Folgen über beziehungsweise rund um das Thema gesunder Schlaf auf diesem Podcast gibt. Und ich habe mir gedacht, ich mache das diesmal aber ein bisschen anders, nämlich ich beantworte ganz konkrete Fragen von euch aus meiner Community auf Social Media, die mir gestellt werden, also die ganz konkret Leute beschäftigen in dem Zusammenhang mit gesunder Schlaf. Und ich bin ja Schlafcoachin, also ich beantworte die Fragen, die mir gestellt wurden, geschickt wurden, aus dieser Sicht heraus, mit dieser Brille. Bin keine Medizinerin, aber alles, was so mit der psychologischen Komponente des Themas Schlafs zu tun hat, da werde ich heute ein bisschen näher drauf eingehen. Und ich bedanke mich gleich zu Beginn für die Fragen, die mir geschickt worden sind. Ich beantworte sie alle in dieser Folge. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie lange diese Folge dauern wird. Aber ich versuche mich kurz zu halten und werde auch in den Shownotes die Liste von den Fragen hineingeben und auch die jeweiligen Zeitstempel dazu. Dann kannst du dich vielleicht besser zurechtfinden, wenn du ganz speziell deine Frage vielleicht suchst. Ja, legen wir mal los. Ich schaue mal in meine Unterlagen hinein mit der ersten Frage, die mir gestellt wurde. Die liebe Denise möchte wissen, ist es normal, dass ich mehrmals pro Nacht aufwache? Und die ganz kürzeste Antwort darauf wäre ja. Das ist ganz normal, Denise. Da musst du dir nur aufgrund der Tatsache, dass du in der Nacht aufwachst, überhaupt keine Sorgen machen, dass du vielleicht Schlafstörungen haben könntest. Tatsächlich ist es so, dass unser Schlaf nicht linear verläuft. Das heißt nicht so, dass wir am Abend einschlafen und dann schlafen und in der Früh wieder aufwachen. Unser Schlaf verläuft zyklisch. Das heißt, wir durchlaufen pro Nacht, je nach Dauer unseres Schlafes, circa 5 bis 6 Schlafzyklen. Die dauern jeweils so etwa 90 bis 120 Minuten und jeder dieser Schlafzyklen besteht wiederum aus mehreren einzelnen Schlafphasen. Und meistens spätestens, nachdem wir einen solchen Zyklus abgeschlossen haben, wachen wir kurz auf, um uns irgendwie umzudrehen im Bett, um uns anders zu positionieren. Aber auch zwischendurch kann das vorkommen, dass wir einfach kurz für ein paar Sekunden wach werden und dann gleich wieder weiter schlafen. Sehr oft erinnert man sich dann gar nicht daran, dass man wach war, weil das einfach so kurze Zeiträume sind, dass wir das gar nicht bewusst irgendwie in der Erinnerung abspeichern. Auch wenn du aufwachst und dich erinnerst, dass du kurz wach warst, aber es dir dann gelingt, sehr bald wieder weiter zu schlafen, dann ist das kein Zeichen dafür, dass mit deinem Schlaf irgendetwas nicht stimmt. Wenn du da noch weiter in das Thema eintauchen möchtest, habe ich die Folge 11 meines Podcasts als Tipp für dich zum Nachhören. Da gehe ich noch mehr im Detail auf das Thema Schlafphasen und Schlafzyklen ein. Die nächste Frage kommt von der Sandra und die Sandra schreibt etwas, das uns allen wahrscheinlich schon passiert ist oder immer wieder mal passiert. Die Sandra schreibt, am Sofa einschlafen, voll müde, ins Bett gehen, nicht schlafen können. Warum passiert das? Sandra, ja, ich kenne das auch von mir. Mir passiert das oft, wenn ich mit meinem Kind einschlafe, bei dessen Einschlafbegleitung am Abend. Und dann werde ich wieder wach und wechsle ins Bett und dann liege ich da und bin hellwach. Ich glaube, das hat einerseits wahrscheinlich ganz banal mit der Tatsache zu tun, dass wenn du da wieder aufgewacht bist, je nachdem wie lang davor du schon vorm Fernseher geschlafen hast, dass du da einfach schon etwas Schlafdruck abgebaut hast. Also unser Körper baut ja, je länger wir wach sind im Laufe des Tages, immer mehr Schlafdruck nennt man das auf. Und in der Nacht während des Schlafens wird dieser Schlafdruck dann abgebaut. Und wenn du da eben schon beim Fernseher eingeschlafen bist und dann aufwachst und das Wechseln dann ins Bett, das braucht ja ein bisschen Aktivität dann wiederum für den Körper, dann kann es natürlich sein, dass der Körper fälschlicherweise glaubt, okay, das hat jetzt eh schon gepasst und ich bin jetzt halt einmal wieder wach. Was auch vielleicht sein kann, jetzt nur als Gedankenanstoß, oft ist dieses Wechseln ins Bett dann mit so einer unbewussten Erwartungshaltung vielleicht verbunden, dass man jetzt dann so richtig gescheit schlafen muss im Bett. Und dann schaltet sich so das Hirn dazu ein und macht ein bisschen Stress in diesem Zusammenhang. Ja, also es kann einfach auch sein, dass einfach diese Erwartung, so ich wechsle jetzt ins Bett und dann gehe ich jetzt richtig schlafen, sozusagen unbewusst ein bisschen Stress auslöst, was dann wiederum genau kontraproduktiv ist fürs Weiterschlafen. Also mein Tipp wäre in dem Zusammenhang einfach, es möglichst gelassen zu nehmen und ja, zu versuchen, daraus keine große Sache zu machen. Die dritte Frage kommt vom Markus und der Markus fragt, was hältst du von Schlaftracking mittels Smartwatch, App und Co.? Das ist ja mittlerweile sehr verbreitet, bekomme ich so mit. Und ich glaube, das muss man sich ein bisschen differenziert anschauen, dieses Thema. Also wo es sinnvoll sein kann und, glaube ich, unterstützend sein kann, ist, wenn Menschen Schlafprobleme haben, dann neigen sie dazu, ihre Schlafprobleme zu überschätzen. Das gibt einen eigenen Begriff dafür. Dieses Phänomen nennt man Schlaffehlwahrnehmung. Das besagt, dass Menschen mit Schlafproblemen ihren eigenen Schlaf kürzer einschätzen, als er eigentlich tatsächlich ist. Und in diesem Zusammenhang kann Tracking tatsächlich hilfreich sein, wenn man dann vielleicht unterm Strich draufkommt, ich schlafe eigentlich länger, als ich selbst gedacht habe. Und jetzt kommt aber ein großes Aber. Ich würde, also einerseits natürlich ist die Frage, wie genau können diese Geräte und wie verlässlich können diese Geräte und Apps tatsächlich den Schlaf tracken? Das würde ich sehr kritisch hinterfragen, was da eigentlich genau getrackt wird, um da nicht falsche Rückschlüsse draus zu ziehen. Und warum ich das Thema Schlaftracking auch kritisch sehe, ist einfach aus dem Grund, dass wir dann dazu neigen, unseren Schlaf zu pathologisieren, auch wenn es vielleicht gar nicht notwendig ist. Was meine ich damit? Also wenn du jetzt zum Beispiel aufwachst und dir das Tracking anschaust und irgendwie dann zeigt die Uhr vielleicht an oder die App vielleicht an, dass der Schlaf heute nicht so optimal war, und vielleicht passiert das irgendwie 1, 2, 3 Tage danach noch, dann läufst du sehr leicht Gefahr, dann ein bisschen in so eine Stressschleife zu kommen und in diese Erwartungshaltung zu kommen, naja, wie wird's denn heute sein und wird's heute besser sein? Und dann kann sich daraus so ein Teufelskreis entwickeln, dass man dann eigentlich durch dieses Tracking tatsächlich erst Schlafstörungen entwickelt, ja, weil man dann in so eine Stressspirale reinkommt. Also ich würde dir da raten, lieber Markus, sehr kritisch zu hinterfragen, welche Zusatzinfos oder welchen Nutzen du dir aus dem Schlaftracking versprichst. Und dann für dich zu beantworten, ob es für dich hilfreich ist oder eher kontraproduktiv. Die Birgit möchte wissen, was hältst du von Melatoninpräparaten und Co.? Also wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es da um diese unzähligen Nahrungsergänzungsmittel, die in Drogeriemärkten, in Apotheken mittlerweile rund um das Thema Schlafgesundheit angeboten werden. Also grundsätzlich zum Thema Melatonin. Melatonin ist ja das körpereigene Schlafhormon, das unser Körper sowieso produziert, wenn wir einen entsprechenden unterstützenden Lebenswandel pflegen. Das bedeutet ganz konkret, wenn wir tagsüber uns Tageslicht aussetzen und am Abend drauf schauen, dass wir uns nicht zu lange mit künstliches blaues Licht, mit künstlichem blauen Licht umgeben, weil das hemmt dann wiederum am Abend die Melatoninproduktion. Unser Körper beginnt ganz automatisch, wenn es draußen dunkel wird, Melatonin zu produzieren. Also wenn man so mit dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus lebt und auch ein bisschen auf die Lichtverhältnisse schaut, dann würde ich jetzt einmal allerdings als Nicht-Ärztin und Nicht-Apothekerin, da möchte ich darauf hinweisen, würde ich jetzt einmal meinen, dass es im Normalfall nicht notwendig ist, da extra Melatonin sich zuzuführen. Ich bin ja auch Kräuterpädagogin und es gibt ja, du kannst es auch in Folge 27 dieses Podcasts zum Beispiel nachhören, es gibt ja aber zum Beispiel auch viele Heilkräuter, die uns einfach insgesamt in einen entspannten Zustand zum Beispiel bringen können, die auch schlafunterstützend wirken können aufgrund ihrer Inhaltsstoffe. Also es gibt ja eben neben Melatoninpräparaten auch Kräuterpräparate, auch Kräuteranwendungen, die angeboten werden rund um das Thema Schlafgesundheit. Und grundsätzlich kann das als Unterstützung natürlich sinnvoll sein. Ich bin jetzt auch niemand, der Schlafmedikamente verteufelt. Ich glaube, Schlafmedikamente können sinnvoll sein, wenn der Leidensdruck schon sehr groß ist. Ja? Und wenn es darum geht, einmal unmittelbar Entlastung zu kriegen und sinnvoll und achtsam und kurz eingesetzt können Schlafmedikamente da auch sehr hilfreich sein. Ich glaube, wichtig ist es oder das Ziel ist es unterm Strich, bei allen diesen Anwendungen, sei es Medikamente, sei es Nahrungsergänzungsmittel, zu schauen, dass man nicht nur Symptombekämpfung betreibt, sondern sich auch die Ursachen für die Schlafprobleme anschaut, sich auch anschaut, okay, wo kommt das eigentlich her und da dann ansetzt. Ich glaube, das ist mittelfristig der nachhaltigere und sinnvollere Weg, als jetzt nur kurzfristig da zu versuchen, Symptome zu bekämpfen. Die Yvonne fragt, was tun, wenn der Kopf einfach nicht ruhig sein möchte und auch Meditation nicht hilft? Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich in einen entspannten Zustand zu bringen. Und ein entspannter Zustand ist ja wiederum die Voraussetzung, um schlafen zu können. Und natürlich ist da Meditation ein Weg von vielen verschiedenen. Ich glaube, was nicht passieren sollte im Zusammenhang mit dem Thema Schlaf, ist, dass ich das als eigenes Projekt sehe, da jetzt eine möglichst große Schlafroutine oder eine möglichst umfangreiche Routine rund um das Thema Schlaf zu entwickeln, weil dann kann es genau ins Gegenteil ausschlagen und wieder zu stressen beginnen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich rüberbringe, Yvonne, was ich damit sagen möchte, ist, also wenn auch Meditation nicht hilft, ja, dann hilft vielleicht einfach, ich nenne es jetzt einmal radikale Akzeptanz, dass es genau jetzt gerade halt einfach nicht hilft. Oder auch ganz banal vielleicht auch einfach ablenken. Also wenn der Kopf einfach nicht ruhig sein möchte, dann vielleicht sich in diese innere Haltung zu begeben, gut, dann ist der Kopf halt im Moment einfach nicht ruhig. Und dadurch dann Stress rauszunehmen aus dem Ganzen und sich nicht vielleicht zusätzlich dann auch noch damit stressen, jetzt hilft nicht einmal diese Meditation und dann irgendwie so ein bisschen in Richtung Verzweiflung, Resignation zu gehen, weil das ist dann wiederum genau dieser kontraproduktive Zustand, den wir nicht brauchen, weil wir ja einen entspannten Loslasszustand eigentlich erreichen wollen. Und wenn Meditation einfach auch gar nicht hilft, wenn der Kopf nicht ruhig sein möchte, dann lass ihn doch einfach einmal sich austoben. Akzeptier's. Ich weiß, ist manchmal schwierig, ja, aber versuch's zu akzeptieren, dass es einfach im Moment so ist und dem Ganzen dann nicht noch mehr Raum zu geben. Und oft beruhigt sich das Ganze dann von selbst wieder. Mir persönlich hilft das oft auch einfach, die Aufmerksamkeit wirklich woanders hinzulenken, ja, dann zu irgendwelchen banalen Dingen zu lenken. Ich spiele dann oft, wenn ich im Bett liege, gedanklich einen ganz langweiligen Film durch und erzähle da die Handlung ganz im Detail nach und es hilft mir dabei, mein Kopfkarussell unter Kontrolle zu halten. Also alles, was dir da helfen kann, einfach machen und da gerne auch pragmatische Lösungen finden. Was vielleicht das noch als Ergänzung zum Schluss auch sein kann, ist, schau mal, ob du wirklich müde genug bist. Also wenn es jetzt ums Thema Einschlafen geht, das konnte ich jetzt nicht ganz herauslesen, aber vielleicht bist du einfach noch nicht müde genug. Das könnte auch ein Grund sein, dass deine Zu-Bett-Geh-Zeit nicht zu deiner inneren Uhr passt. Also vielleicht kannst du da auch noch das eine oder andere Schräubchen drehen. In der nächsten Frage möchte der Martin wissen, was kann ich tun, wenn ich in der Nacht aufwache und nicht mehr einschlafen kann? Das ist eine ganz klassische Frage und ein ganz klassisches Problem, das sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Martin, es gibt da auch schon eine eigene Podcast-Folge dazu, die kannst du gerne nachhören. Aber hier in aller Kürze auch beantwortet, also was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, ist nicht auf die Uhr zu schauen, einmal als ersten Schritt, weil zumindest mir geht's dann sehr oft so, wenn ich auf die Uhr schaue, dann beginne ich automatisch auszurechnen, wie viel Zeit bleibt mir noch, bis der Wecker dann regulär läutet. Und das stresst mich tendenziell, weil das dann halt oft ja nicht mehr so viel Zeit ist oder weniger Zeit als erhofft. Und das stresst mich dann und das hindert mich dann umso mehr am Einschlafen. Also da wäre mein erster Tipp in diese Richtung, bitte nicht auf die Uhr schauen. Das ist in den allermeisten Fällen kein hilfreicher Erkenntnisgewinn zu wissen, wie spät es ist. Ansonsten würde ich dir empfehlen zu versuchen, wenn es dir vielleicht so geht wie der Yvonne, dass der Kopf dann beginnt, sich selbstständig zu machen, dass du dann versuchst, deine Gedanken liebevoll, nenne ich es jetzt einmal, wieder einzufangen. Eben wie jetzt gerade schon auch bei der Yvonne beantwortet, zum Beispiel mit einer Ablenkung, zum Beispiel mit Schäfchen zählen, muss nicht auf die klassische Art sein, aber alles, was irgendwie monotone Ablenkungen sind oder ein Bodyscan zum Beispiel, alles, was dir hilft, damit sich deine Gedanken nicht selbstständig machen, ist ratsam in dieser Situation. Und wenn es dann wirklich gar nicht gelingen sollte, wieder einzuschlafen, dann ist die allgemeine Empfehlung, dass man dann nicht zu viel Zeit grübelnd und sich herumwälzend im Bett verbringt, sondern eher aufsteht und da auch entspannende, monotone Tätigkeiten bei gedämpftem Licht verrichtet. Zum Beispiel kannst du dich irgendwo anders hinsetzen in deinem Zuhause und etwas lesen oder ein Kreuzworträtsel machen oder irgendetwas, das dich eher entspannt wieder und nicht aufwühlt. Oder falls es doch zu viele Gedanken sind, einfach diese Gedanken auch aufzuschreiben. Dann sind sie nämlich aus deinem Kopf draußen. Generell unterm Strich geht's darum, deinem Körper zu vermitteln, es ist jetzt keine große Sache, dass du aufgewacht bist. Also wenn du schaffst, diese entspannte Grundhaltung da wirken zu lassen, dann hilft es deinem Körper wahnsinnig gut dabei, wieder in den Schlaf zu finden. Ja, wenn wir dann anfangen, uns zu stressen, Mist, ich bin jetzt aufgewacht oder oh Gott, und jetzt kann ich nicht mehr einschlafen. Also wenn diese Spirale dann einmal losgeht, dann ist das genau kontraproduktiv für das, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich uns wieder so gut zu entspannen, dass der Körper dann von selbst wieder in den Schlaf gleiten kann. Die Silvia fragt, was rätst du betreffend Handy- bzw. Mediennutzung vor dem Einschlafen? Da gibt es ja ganz klare Empfehlungen aus der Schlafmedizin, von Schlafwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die raten von exzessiver Mediennutzung gerade am Abend oder wenn sie in Richtung Schlafen gehen ab. Ein Grund ist da das blaue Licht, das von vielen Screens ausgestrahlt wird. Das hemmt eben die Melatoninproduktion in unserem Körper, also das erschwert unserem Körper das Einschlafen. Ich sehe das nicht ganz so streng. Ich vertrete die Meinung, dass man einfach sich sehr kritisch anschauen sollte oder sehr selektiv entscheiden sollte, welche Inhalte man konsumiert auf den Geräten. Also wenn zum Beispiel du dein Handy im Bett nutzt, um Einschlafmeditationen oder Mentaltechniken dir anzuhören und das hilft dir dann beim Einschlafen, dann bitte ist das ganz wunderbar und mach das bitte weiter. Ja? Wenn du dein Handy im Bett nutzt, um Podcasts zu hören, die dich entspannen, die dich in einen entspannten, stressfreien Zustand bringen, dann bitte ist das auch ganz wunderbar und mach das bitte weiter. Also es geht, finde ich, auch sehr darum, welche Inhalte konsumiert werden. Ja, wenn ich aufwühlende Inhalte konsumiere, die mich aufregen, die mich stressen, die mich verunsichern, dann ist das absolut kontraproduktiv vor dem Einschlafen. Also da würde ich dir auch empfehlen, oder die offizielle Empfehlung lautet dazu, die Handynutzung etwa 2 Stunden vor dem geplanten Bett, vor der geplanten Bettgehzeit zu reduzieren oder sogar ganz einzustellen. Ja. Aber ich, wie gesagt, meine pragmatische Fußnote dazu lautet, schau bitte sehr kritisch, was dir gut tut, ja, und alles, was dich unterstützt, was dich entspannt, was dich gut in einen stressfreien Zustand bringt, bitte weitermachen. Alle Inhalte, die dich aufwühlen, die dich vielleicht ängstigen, die dich innerlich aufgeregt machen, bitte reduzieren und ganz weglassen. Dann kommen wir zur Frage Nummer 8. Der Patrick möchte gerne wissen, wie sollen die optimalen Raumbedingungen im Schlafzimmer sein? Licht, Temperatur, Bett etc.? Ja, da gibt es jetzt auch wieder 2 Antwortmöglichkeiten. Also, die offiziellen Empfehlungen lauten zum Beispiel in Sachen Raumtemperatur, dass die im Schlafzimmer zwischen 16 und 18 Grad liegen sollte. Das unterstützt wohl medizinisch oder ist wohl erforscht, dass das das Schlafen gut unterstützt. Es sollten die Lichtverhältnisse, wie gesagt, auch so sein, dass wir uns nicht zu viel blauem Licht am Abend aussetzen oder gerade in der Nacht, also wenn es in Richtung Einschlafen geht, dann eher gedämpftes Licht bevorzugen. Es muss nicht stockdunkel sein, muss nicht zwingend stockdunkel sein, aber es ist auch nicht förderlich, wenn jetzt zum Beispiel von draußen eine Straßenlaterne oder irgendeine Leuchtreklame da voll reinknallt in dein Schlafzimmer und da irgendwie das sehr hell macht. Ganz, ganz generell möchte ich aber dazu sagen, da bitte auch sollte die oberste Prämisse sein, schaff dir deine Schlafumgebung, schaff dir dein Schlafzimmer so, dass du dich bestmöglichst wohlfühlst darin. Beim Schlafen geht es ganz, ganz viel um Kontrolle abgeben, um loslassen können, um Vertrauen haben. Und das gelingt uns am besten in Umgebungen, wo wir uns sicher fühlen. Das heißt, schaff dir eine solche Schlafumgebung, die dir ein möglichst großes Sicherheitsgefühl vermittelt. Das kann eben dann ganz individuell ausschauen. Es bringt zum Beispiel nichts, 16 bis 18 Grad Raumtemperatur zu haben, wenn dir bei dieser Temperatur eiskalt ist. Ja, wenn uns kalt ist, können wir nicht gut einschlafen. Also da würde ich dir empfehlen, einfach wirklich zu schauen, was ist deine persönliche Wohlfühlatmosphäre. Ja, auch in Sachen Matratzenhärte zum Beispiel oder Polsterdecken, das ist sehr individuell. Ja. Da geht es darum, dass du schaust, womit du dich wohlfühlst. Und das ist dann das Richtige. In Sachen Lichtverhältnisse ebenso. Es gibt Leute, die brauchen stockfinster im Schlafzimmer. Es gibt Leute, wie zum Beispiel mich auch, die macht es eher nervös, weil sie dann das Orientierungsgefühl verlieren im Raum, wenn es so komplett finster ist. Also auch da schau mal, wie du dich fühlst und beobachte dich selber da mal, mit welchen Raumbedingungen du dich wohlfühlst. Generell wäre ratsam, aber auch da bitte eben schauen, ob das zu dir passt, wäre ratsam, das Bett wirklich ausschließlich zum Schlafen zu verwenden, beziehungsweise Sex ist auch erlaubt natürlich, aber das Bett jetzt zum Beispiel nicht als Arbeitsort zu verwenden oder auch den Schreibtisch zum Beispiel nicht im Schlafzimmer zu haben, weil wir dann schon dazu tendieren, die Arbeitsthemen oder vielleicht auch ungelöste Arbeitsthemen dann mit ins Bett im wahrsten Sinne des Wortes zu nehmen. Und zum Abschluss fragt noch die liebe Theresa, weil ich jetzt wahrscheinlich auch auf Social Media immer wieder den Begriff Schlafcoach und Schlafcoaching verwendet habe. Die Theresa möchte gern wissen, was genau ist Schlafcoaching? Kann ich bei dir Unterstützung bekommen, wenn ich Probleme mit meinem Schlaf habe? Und was bietest du zu dem Thema an? Schlafcoaching beziehungsweise das Schlafcoaching, das ich anbiete, soll Menschen, die schlecht schlafen, dabei helfen, ihren eigenen Weg zu ruhigeren Nächten zu finden. Also wenn du selbst vielleicht Schlafprobleme hast, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass du schon nach Schlaftipps gegoogelt hast, dass du vielleicht schon den einen oder anderen Ratgeber auch gelesen hast oder auch vieles ausprobiert hast von diesen allgemeinen Tipps, die man so im Internet findet. Und was man da dann oft merkt, es gibt für einen guten Schlaf einfach kein Patentrezept. Der Schlaf ist sehr individuell. Und genau da setze ich als Schlafcoach an. Ich schaue mir genau an mit der Klientin, mit dem Klienten, was sind denn die individuellen Rahmenbedingungen, was sind denn die individuellen Voraussetzungen und die individuellen Themen auch rund um das Thema Schlaf. Und wir finden dann gemeinsam individuelle maßgeschneiderte Lösungen, also quasi ein persönliches Schlafrezept, um es vielleicht so ausdrücken zu können. Und das ist eben dann der Vorteil. Man kriegt im Schlafcoaching maßgeschneiderte Empfehlungen, die sich auch gut in den eigenen Alltag integrieren lassen, ohne dann noch zusätzlichen Druck da irgendwie aufzubauen. Also es soll sich einfach gut anfühlen und nicht wie noch ein zusätzliches To-Do, vielleicht eh schon auf einer Liste. man kann bei mir Unterstützung bekommen, wenn es um Schlafthemen geht, die jetzt keine expliziten körperlichen Ursachen haben. Also wenn du zum Beispiel an Atemaussetzern, an sogenannter Schlafapnoe leidest oder wenn deine Schlafprobleme mit Schnarchen und Ähnlichem zu tun haben, dann ist es natürlich wichtig, das medizinisch mal abklären zu lassen, beziehungsweise, das würde ich sowieso immer raten, wenn es jetzt um Schlafthemen geht, die eher mit nicht abschalten können verbunden sind, die eher im Bereich der stressbedingten Ursachen zu finden sind, dann bist du bei mir richtig und dann denke ich, dass ich da auch gut unterstützen kann. Ich biete 2 verschiedene Schlafcoachings an, also mit unterschiedlichem Umfang und je nach Lebenssituation, je nach Bedürfnissen kann man sich da dann das am besten passende Angebot aussuchen. Wenn du jetzt dich da näher informieren möchtest und da nähere Infos haben möchtest, ich verlinke dir gerne die Informationen dazu beziehungsweise den Link zu meinem Schlafcoaching in den Shownotes. Ich biete immer, also deswegen ja, ist das Risiko unter Anführungszeichen sehr überschaubar. Ich biete immer ein 20-minütiges, kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zum Kennenlernen auch an. Also du kannst dir da einfach einmal einen Erstgesprächstermin mit mir ausmachen und wir besprechen dann alles Weitere gerne persönlich. Und da sage ich dir auch ganz klar, ob du mit deinen Schlafthemen bei mir richtig bist oder ob ich dir da etwas anderes auch empfehlen würde. Ja, und mit dieser letzten Frage sind wir für heute am Ende angekommen. Es ist jetzt, ich schaue jetzt mal, es ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde geworden. Ich habe versucht, mich möglichst kurz zu halten. Ich hoffe, es waren also erstens einmal für euch, liebe Fragestellerinnen und Fragesteller, zufriedenstellende Antworten dabei und auch für dich, die du vielleicht keine Frage gestellt hast, die eine oder andere interessante Information dabei. Wenn du das Gefühl hast, dass für irgendjemanden, den oder die du kennst, diese Podcast-Folge hilfreich sein könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst. Und falls du den Podcast selbst noch nicht abonniert oder noch nicht bewertet hast, dann würde ich mich auch darüber sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir am 14. März einen guten World Sleep Day. Ich hoffe, auch mit ruhigen Nächten. Und ja, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und in der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Liebe und Baba.